Not wine, water. We'll be here for some time. Girl, where are you from?
Maidenpool, my lord.
And who are the lords of Maidenpool? Remind me.
House Mouton, my lord.
And what is their sigil? A red salmon. I think a Maidenpool girl would remember that. You're a northerner, aren't you? Good. And one more time, where are you from?
Barrowton, my lord. House Dustin. Two crossed long axes beneath a black crown.
And what do they say of Robb Stark in the north?
They call him the Young Wolf.
And?
They say he rides into battle on the back of a giant direwolf. They say he can turn into a wolf himself when he wants. They say he can't be killed.
Do you believe them?
No, my lord. Anyone can be killed.
Fetch that water.
Komfort 335, Mundzwinkern. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 335. Komfort, den ich am heutigen, eigentlich war mir zwischendurch ja schon mal Regen angedroht worden, Freitag, dem 31. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 10:51.
Jawohl. Und morgen ist MPS. Hence die Intro. Der Titel kommt nebenbei in Teil 3 in Anbetracht der Tatsache, dass da ein gewisser. Schön. Dass da ein gewisser Herr Armstrong in den Medien aufgetaucht ist, mal wieder kommt der Titel zustande. Genau. So, das Intro ist aus der 5. Folge der 2. Staffel Game of Thrones. Den Anyone Can Be Killed hatten sie nämlich im Trailer und da dachte ich mir, wenn ich den irgendwie in richtig bekommen kann, ohne Musikhinterlegung, wäre mir das sehr recht. Ja, habe ich dann auch hingekriegt. Und da ansonsten gibt es hier allerdings wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich mal wieder Regierung und Wirtschaft verstaut habe, wie schon lange. 13 Grad, scattered Klauensiege. Ja, doch, da hinten. Cool Greetings, die 13 Grad, Comfort Level wie 13. Es könnten aber auch 14 Grad sein, die dann windchillen wie 15. Und der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 4 km/h aus dem Northwest. Also einigermaßen windstill. So, da hätten wir dann mal einen akuten Anfall von Regierung. Ging da mit der Lentreuung los, weil die 11 Länderfamilienminister von SPD und Grünen das von der Koalition geplante Betreuungsgeld geschlossen ablehnen. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten sie im Bundesrat einen entsprechenden Entschließungsantrag an. Die Einführung eines Betreuungsgeldes sei verfehlt. Es führe dazu, dass Familien auf ihren Rechtsanspruch auf der Kindertagesförderung verzichten, heißt es in der Erklärung. Weniger statt mehr frühe Bildung sei die Folge. Und die Erklärung ist auch von den SPD-Familien- und Sozialministern der Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen unterschrieben. Blablub. Wenig überraschend, die im Bundestag in der Opposition sitzen, sind im Bundesrat dagegen. So, dummerweise sind sie im Bundesrat die Mehrheit, weswegen dann auch das Ding vermutlich nicht einfach so durchsegeln wird. Was ist eigentlich aus dem Steuersenkungsblub für die FDP geworden? Der Bundesrat hat ja nur zweimal Nein gesagt. Und nun? Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Dann gab es auch wieder einen Ausdings zur Beschneidebatte.
nämlich die Ausbildabsicht. Der Zentralrat der Juden will die Ausbildung der jüdischen Beschneider in Deutschland verbessern. Vizepräsident Josef Schuster sagte, die jüngste Debatte habe die Notwendigkeit gezeigt, einheitliche religiöse und medizinische Standards zu garantieren. Der Zentralrat reagierte damit auf die Empfehlung des Ethikrats. Die Experten hatten sich für Straffreiheit bei Beschneidung unter bestimmten Auflagen ausgesprochen. Dazu sollte eine qualifizierte Schmerzbehandlung unter die fachgerechte Ausführung gehören. Bis auf den klitzewinzigen Haken, das ich dann noch im Gehörgang habe, das der Herr Oberrabbiner verkündet hat, also Schmerzbehandlung ist aber für ihn völlig tabu. Was ja so ein klitzekleines bisschen ein Problem ist, wenn der Ethikrat sagt, also komplett ohne Schmerzbehandlung könnt ihr das Ding komplett einpacken, dann ist es nämlich genauso tabu. So, wo ist da jetzt der Kompromiss? Der Zentralrat der Juden sagt, ja, wir machen ein bisschen was Ausbildung. Ja, und weiter, Schmerzbehandlung, irgendeine Aussage von euch? Na, weil wenn die sich nicht weiter äußern, dann sage ich mal, sehe ich da keinen Kompromiss. Also entweder distanzieren sie sich von dem Oberrabbiner und sagen, ja, naja, also das mit Schmerzbehandlung, so kompliziert sehen wir das nicht. Oder sie sagen, nee, also Schmerzbehandlung geht gar nicht, dann distanzieren sie sich vom Ethikrat. Von irgendeiner Seite müssen sie sich aber mal distanzieren. Was sie jetzt machen, sich einfach überhaupt nicht äußern, finde ich jedenfalls nur begrenzt putzig, weil, naja, das führt zu nichts, ne? Plus, hatte ich in Teil 1 schon erwähnt, da gab es jetzt gerade in den letzten Tagen irgendwie eine Veröffentlichung, dass historisch gesehen eigentlich erst so ab um und bei 200 unserer Zeitrechnung überhaupt Beschneidungen durchgeführt wurden. Vorher wäre eine Taufe üblich gewesen. So, wenn das doch ein ach so hohes religiöses Gebot ist, wie kann das? Ja, beziehungsweise kann mir das mal irgendjemand erklären, dass ich es verstehe, wenn es doch so ein ach so hohes religiöses Gebot ist. Ja, hä? Vor allen Dingen, wenn es doch so ein ach so hohes religiöses Gebot ist, warum gibt es dann immer noch Bluter, denen nichts abgeschnitten wird? Wollt ihr etwa nicht, dass das Kind verblutet? Warum wollt ihr das denn nicht? Ah, hä? Ja. Genau, das war dann die Beschneidebatte für diese Woche. Da hat sich dann jetzt auch nichts mehr groß bewegt. Und wie war das in den Medien, hieß es ja, das Justizministerium arbeite an einem Gesetzentwurf. Da hatte ich allerdings eine Aussage ja schon mitbekommen, das Justizministerium hätte erstmal hingeschmissen und gesagt, nö, sehen wir nicht, wird nix. Weil ne, die Liste an Problemen ist nicht trivial. Na, wie will man dafür sorgen, dass einerseits die Regierung sich an ihre Aussage hält, also Beschneidung von Mädchen geht unter gar keinen Umständen, auf der anderen Seite aber die Beschneidung an Jungen völlig legal macht oder mindestens straffrei stellt? Ne? Wie will man das argumentieren? So, frei nach dem Motto im Gesetz, wo tatsächlich drin steht, ja, also Mädchen beschneiden ist Bäbä, Jungs beschneiden passt aber schon, wenn man denn irgendwie behauptet, dass das religiös motiviert wäre. Weil nachprüfen lässt sich das ja schlecht. Ja, beziehungsweise wer damit dann anfängt, hat dann da ganz schnell einen ganzen Sack anderer Probleme an der Tasche. Aber so, wie auch immer, da gab es dann jedenfalls die Bargarn-Trolle. Weil Gesundheitsminister Bahr Sonderkontrolleure für Organspenden in den Kliniken gefordert hat. Man brauche zusätzlich eine unabhängige Person, die alles prüfe, sagte Bahr der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. Diese solle unmittelbar der Klinikleitung unterstellt sein. Der Minister berät am Montag mit seinen Kollegen aus den Ländern, wie künftig Missbrauch bei der Vergabe von Spendeorganen verhindert werden kann. Ob eine zusätzliche der Klinikleitung unterstellte Person da irgendetwas helfen würde? Ich weiß es nicht. Aber das liest sich für mich wieder nach dem puren Aktionismus der FDP-Pfeifen. Das liest sich für mich wieder nach dem puren Aktionismus der FDP-Pfeifen, die halt alle irgendwie immer in dieselbe Richtung klagen, treten und beißen. Ne? So von wegen, ja, also nee, das geht ja mal gar nicht. Da müssen wir jetzt ja irgendetwas tun. So, dann tun sie irgendetwas und behaupten, ja, wir haben jetzt was getan. Ja, blub. Ob das, was ihr da tut, mit dem Problem irgendeinen sinnvollen Zusammenhang hat, das überprüft ihr nicht mehr, ne? Beziehungsweise, ob das, was ihr dann tut, das Problem in seiner ursprünglichen Fassung überhaupt hätte verhindern können, ist dann offen. Weiß man ja nicht. Ja, weil es ist meines Wissens auch nicht bekannt, ob irgendwie die Klinikleitung auch nur einen Hauch Ahnung hatte, dass der Arzt da die Werte seiner Patienten manipuliert weitergegeben hat. Weil, wie will man das auch überprüfen? Ne? Da müsste dann ja quasi jemand hingehen und müsste die Werte quasi in dem Moment. Das verkabelt sich hier. In dem Moment, bevor sie vermeldet werden in Richtung Organspendeliste, nochmal querchecken gegen die offiziellen Laborwerte oder was weiß ich Werte. Da reicht es ja nicht aus, dass da irgendwo ein Beobachter sitzt. Der muss an der entscheidenden Stelle beobachten, sonst hilft das alles nichts. Weil ja, nach den Papieren, nach den auf dem Papier stehenden Werten, die wir da auch gemeldet haben, ist dieser Patient ganz schlimm krank und braucht ganz doll dringend ein Organ. So. Ja, aber ja, Bar macht halt Aktionismus. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es dann das FD-Adoptionsrecht, weil Bundesjustizministerin Leuthäuser Schnarrenberger sich dafür ausgesprochen hat, dass eingetragene schwule und lesbische Paare Kinder adoptieren dürfen. Sie sagte der Passauer Neuen Presse, die FDP wolle das Adoptionsrecht sowie eine Angleichung beim Einkommenssteuerrecht für eingetragene Lebenspartnerschaften. Dies sei die klare Position ihrer Partei, auch wenn die Union als Koalitionspartner damit Probleme habe. Die steuerliche Gleichstellung ist in der Union umstritten. Das Adoptionsrecht für Schwule und Lesben wird überwiegend abgelehnt. Da wäre jetzt mal aber eine Begründung fällig. Weil ein aber in Artikel 6 Grundgesetz steht ja nur Ehe. Da gibt es ja nun bereits genügend Urteile aus Karlsruhe, die sagen, das reicht als Begründung alleine nicht. Na? Oder irgendwelche Unionspfeifen, die sich hinstellen und was von Markenkern der Union faseln. Na, auch das reicht nicht. Hatten wir ja nun schon zur Genüge bis zum Erbrechen und darüber hinaus. Deswegen gucken wir mal die CDU-Rentik an. In der Unionsfraktion stoßen die Pläne von Arbeitsministerin Zensursula von den Leyen für eine Zuschussrente bei jungen Abgeordneten auf Kritik. Wie, junge Abgeordnete kriegen eine Zuschussrente? Nein, in einem Positionspapier werfen sie ihr laut Welt am Sonntag vor, das Vorhaben belaste die jüngere Generation über Gebühr. Es mit der Zuschussrente zulästige Lasten aufbürden und dann nicht mal eine Rücklage für die Zukunft aufbauen, klagt der Abgeordnete Steffen Bilger. Das Zuschussrentenkonzept sieht vor, dass Niedrigrenten bis auf maximal 850 Euro aus Beitrags- und Steuermitteln aufgestockt werden. Übrigens, Beitragsmittel. Die Beitragssatzsenkung ist ja im Kabinett diese Woche dann auch beschlossen worden. Was ja dann irgendwie schon putzig ist. Na, habe ich jetzt auch eben gerade Presseschau, Frankfurter Rundschau-Kommentar, so frei nach dem Motto, ja, bei den Krankenkassen wird die Beitragssatzsenkung abgelehnt mit, ja, aber die nächste Krise kommt, ja. Bei der Rentenversicherung heißt es, ja, aber wir müssen den Familien die 2,50 Euro, die wir ihnen maximal mehr geben, geben. Weil, das ist ja so viel besser, weil die große Rentenfonds kann das ja alles nicht anlegen, das Geld. Nee, der große Rentenfonds wird da im Zweifelsfall vielleicht eine Knappigkeit mehr mit anfangen können als die 2,50 Euro, wenn die bei Familien aufschlagen. Na, also, ja, ist schon putzig. Na, die Argumentationen, sagen wir mal so, sie sind ein bisschen inkonsistent in sich. Auf der einen Seite bei der Krankenversicherung zu sagen, nein, also die Beitragssätze senken wir nicht. Also ich meine, mal davon abgesehen, dass eine Beitragssatzsenkung totaler Blödfug ist. Ja, aber bei der Rentenversicherung senken wir die Beitragssätze, wegen, weil darum. Ich meine, okay, der einzige Unterschied zwischen Renten- und Krankenversicherung ist der, dass man bei der Krankenversicherung halt die Krankenversicherungen selber noch zwingen kann, Geld auszuzahlen. Was dann auch völlig sinnfrei ist, weil, ja, die brauchen das Geld für die nächste Krise genauso wie die Rentenversicherung. Da kann man das Geld sinnvoller irgendwo unterbringen. Nein, die werden das nicht zu 700% anlegen können. Dürfen sie, glaube ich, sowieso nicht. Na, alles, was irgendwie auch nur ansatzweise spekulativ ist, dürfen die nicht, weil, naja, dann wäre das Geld weg. Und wenn dann plötzlich Leute krank werden und da kein Geld vorhanden ist von der Krankenkasse, das wäre schlecht. Aber hey, na, also hier die Zusatzrentengeschichte von Zensursula kommt halt nicht gut an. Ja, ach, woran mag das wohl liegen? So, auch am Samstag habe ich mir dann FDBR reingeklebt, weil die FDP möchte die Finanzierung von Mehrkosten für BER stoppen. Die Begründung ist angesichts der ganzen von der FDP getragenen Bailout-Geschichte eine Nummer für die Geschichtsbücher, schreibt natürlich Trollfe. Es ist dem deutschen Steuerzahler nicht vermittelbar, wenn Berlin beim Flughafen Unfähigkeit demonstriert, dass er mithaften soll. Okay, also hier haben wir mal wieder die Argumentation, es kann doch nicht sein, dass gescheiterte Unternehmen mit Staatsgeld versorgt werden. Hallo FDP, irgendjemand da? Euch ist schon aufgefallen, dass ihr im Bundestag brav genickt habt, als der ESM und der Fäkalpakt vorbeigesegelt sind. Na? Das ist übrigens auch nur ein Schutz fehlgeschlagener Banken vor der Insolvenz. Warum ist das in Ordnung? Bei Schlecker und hier beim Berliner Flughafen ist das aber nicht in Ordnung. Bei diversen Landesbanken ist das nicht in Ordnung. Also im Wesentlichen bei allen Unternehmen, die offiziell too big to fail sind, die aber dann doch fehlen. Also to fail im Wesentlichen. Bei denen ist das in Ordnung, dass die mit Geld vom Staat aufgeblasen werden, also mit Steuergeld. Ja. Bei anderen Unternehmen ist das aber nicht in Ordnung, dass auch nur ein einziger Cent investiert wird von Steuergeld. Wegen, weil es kann doch nicht sein und die Anschlussverwendung der Schleckerfrauen. Ja, Anschlussverwendung. Herr Rücktritt hat ja auch keine Anschlussverwendung. Weil es ist davon auszugehen, dass er nach der nächsten Wahl keinen Ministerposten mehr besetzen kann. Und ich wage auch mal zu bezweifeln, dass seine Parteivorsitzposition nach der nächsten gründlich gescheiterten Wahl ihm noch lange zur Verfügung stehen wird. Vielleicht sollte er sich schon mal Gedanken machen, wo er sich denn, in welchem Unternehmen er sich denn subventionieren lassen will. Also, ist auch am Samstag gewesen, genau. Dann gab es noch den Nicht-Splittble, weil Bundesfinanzschäuble sich erneut gegen eine Ausweitung des Ehegattensplittings auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgesprochen hat. Zwar dürften Menschen unabhängig von der Art ihrer Partnerschaft nicht diskriminiert werden, sagte Schäuble dem Berliner Tagesspiegel am Sonntag. Er gehe jedoch davon aus, dass die gegenwärtige Regelung grundgesetzkonform sei. Dass der Herr Schäuble mit dem Verständnis des Grundgesetzes Schwierigkeiten hat, ist aus seinen Zeiten als Innenminister ja bereits einschlägig bekannt. Mal ganz davon abgesehen, dass der Herr Schäuble damals, als er noch CDU-Parteivorsitzender war, mit dem Geldkoffer auch ein leichtes Verständnisproblem hatte. Er ist dann ja auch mehr oder weniger unfreiwillig aus dem Parteivorsitz entfernt worden von einer Angela M. Punkt, Name der Redaktion bekannt. Na? Aber ja, Konsequenzen würden erst dann gezogen, wenn das Bundesverfassungsgericht dies verlange. Also auch Schäuble sagt, er will den Tritt ins Gesicht spüren. Nun, auch dieser Gefallen wird natürlich gerne aufgenommen. Wenn der Herr Schäuble sich dann zur Urteilsverkündung in Karlsruhe einfinden würde, wäre es den Richtern auch durchaus möglich, ihm diesen Tritt ins Gesicht zukommen zu lassen. Wenn die Richter sich aus irgendwelchen Gründen dazu nicht in der Lage sehen, wäre ich auch gerne bereit, diesen Tritt auszuliefern, sofern der Herr Schäuble denn sich dann bei mir einfindet. Bundesjustizministerin Leutheusser Schnarrenberger hatte zuvor erklärt, die FDP wolle ein Adoptionsrecht sowie die Angleichung beim Einkommenssteuerrecht für eingetragene Lebenspartnerschaften erreichen. Schäuble verlangt nach Schlägen. Merkel verlangt nach Schlägen, Schäuble verlangt nach Schlägen. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal zu Protokoll und biete denen gerne an, wenn die Bundesverfassungsrichter bei der Urteilsverkündung sich aus irgendwelchen Gründen dazu nicht in der Lage sehen, können sie gerne zu mir kommen. Ich verteile die Schläge dann auch gerne. So, am Sonntag gab es dann die Opa-Wahl, weil die SPD hat Union und FDP zu zügigen, konstruktiven Verhandlungen über ein neues Wahlrecht aufgerufen. Die SPD, das ist die Partei, die übrigens in der letzten Regierung ihren fetten Hintern auch keinen Millimeter in die Höhe bewegt hat. Aber ja. Der Bundestag solle noch vor Weihnachten eine gemeinsame Lösung verabschieden. Man brauche vor der Bundestagswahl in einem Jahr Rechtssicherheit, sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann der dpa. Das Bundesverfassungsgericht hatte die von der schwarz-gelben Koalition im Alleingang durchgesetzte Regelung für verfassungswidrig erklärt und eine schnelle Neufassung angeordnet. Übrigens, das Urteil dieses Mal ist vom Urteil in der letzten Regierung ungefähr genauso lange, beziehungsweise die Zeitdifferenz von jetzt bis zur Wahl ist beim letzten Urteil ähnlich groß gewesen. Die SPD, der Herr Oppermann ja da offiziell seine Stimme verlieren hat, oder für die er offiziell gesprochen hat, hat bei der letzten Regierung, als sie in der Verantwortung gewesen ist, ihren fetten Arsch auch keinen Millimeter in die Höhe bewegt. Also ich finde es schon putzig, dass sie jetzt als Opposition so eine große Fresse haben. Ja, beim letzten Urteil hieß es ja, ihr habt 3 Jahre Zeit. Ihr müsst nicht vor der Wahl fertig sein. Jetzt heißt es, wenn ihr vor der Wahl nicht fertig wird, dann findet keine Wahl statt. Und auf einmal sagt der Oppermann, jetzt müssen wir aber heftig, Eile. Ja, die Wortmeldung nach dem letzten BVFG-Urteil, von wegen, wir müssen aber noch vor der Wahl, wäre ja viel besser. Und mal husch, husch. Die ist mir irgendwie entgangen. Woran das wohl liegt? So, auch am Sonntag gab es dann die CSU, die das Adoptionsrecht blockiert. Die CSU im Bundestag blockt den Vorstoß der FDP ab, schwulen und lesbischen Paaren die Adoption von Kindern zu erlauben. Ein Adoptionsrecht für homosexuelle Lebenspartner sei mit ihrer Partei nicht zu machen, sagte die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeld. Sie warf der FDP eine Salami-Taktik vor. Seit Tagen bringe sie scheibchenweise immer wieder neue Vorschläge zur Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften mit der Ehe. Das sei weder Grundlage noch Ziel der christlich-liberalen Koalition. Nur nochmal fürs Protokoll. Die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeld hat also gerade verkündet, das Grundgesetz sei weder Grundlage noch Ziel der christlich-liberalen Koalition. Ja, weil es gibt da Urteile vom BFFG, die, wenn man sie denn mal sinnentnehmend lesen oder sich vorlesen lassen würde, dazu führen, dass auch eine CSU-Landesgruppenvorsitzende zu dem Ergebnis kommen könnte, dass das BFFG wiederholt betont hat, dass ein, ja, aber im Grundgesetz Artikel 6 ist ja nur von Ehe die Rede, als Begründung für, wir behandeln aber gleich und verschieden geschlechtliche Paare jetzt mal verschieden, nicht ausreicht. Also, Frau CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeld, bewegen Sie Ihren fetten Hintern gefälligst irgendwohin, wo Sie sich mal Argumente rausziehen können? Oder unterlassen Sie dieses Störfeuer? Nicht, dass ich irgendwas für die FDP hätte, aber das finde ich schon echt dreist. So, dann gab es übrigens FD-Spar. Die FDP will die Neuverschuldung im kommenden Jahr durch Einsparungen um 4 Milliarden auf maximal 15 Milliarden Euro senken. Man solle in dieser Krise in Europa mit gutem Beispiel vorangehen, sagte der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke, der Blöd. Dem Bericht zufolge schlagen die Fachpolitiker einen Verzicht auf das Betreuungsgeld und die Zuschussrente vor. Ausgaben für das Elterngeld und dabei Subventionsleistungen wollen sie kürzen. Übrigens nicht Subventionen für die Wirtschaft, ne, sondern nur Subventionen irgendwo anders. Alles bloß nicht an die Wirtschaft, weil die bezahlen uns ja schließlich. Übrigens, Herr Fricke, Ihnen ist schon klar, dass im Moment die Bundesregierung in der einmaligen Situation ist, dass übrigens neue Kredite damit belohnt werden, dass man hinterher noch Geld zurückbekommt, wenn der Kredit ausläuft. Dass es also genau völlig kontraintuitiv ist zu sagen, wir müssen aber jetzt sparen, weil noch günstiger gibt's das Geld nicht. Ich leihe mir Geld und kriege dann, wenn der Kredit ausläuft, sogar noch Geld dazu und muss nicht zurückbezahlen. Hey, hallo, noch günstiger wird es nicht. Na, aber nein, wir müssen sparen, koste es, was es wolle. Hallo? Wo soll eigentlich das Wirtschaftswachstum, was doch die FDP immer blökt, herkommen, wenn niemand mehr Geld ausgibt? Hint, die Bürger haben keins, weil Lohnsteigerungen gibt es ja nicht mehr, wegen, weil wir haben ja Krise. Der Staat gibt nichts mehr aus, wegen, weil wir müssen doch sparen, kostet es, was es wolle. Also wo soll das Wachstum herkommen, Herr Fricke? Erklären Sie es mir, vielleicht bin ich einfach nur zu blöd dafür. Na, also natürlich wollen sie bei Sozialleistungen kürzen, wo auch sonst. Dann gibt's die Blackbox-Autos, die laut Saarbrücker Zeitung im Bundestag auf Empfehlung des Petitionsausschusses einstimmig angenommen wurden. Übrigens eine Petition mit irgendwie was zweistelliger Anzahl Befürworter. Ja, wir haben da auf der einen Seite Petitionen, bei denen also quasi niemand sich dafür interessiert, die der Petitionsausschuss sehr wohlwollend in Richtung Bundestag weiterreicht. Und auf der anderen Seite haben wir Petitionen, für die sich sehr viele interessieren, die dann irgendwo unter Tischen verschwinden, unter Teppichen vergraben werden oder sonst wie abtauchen, von denen man jedenfalls nicht mehr viel hört. Ist schon interessant. Ja? Durch ein solches Gerät ließe sich ähnlich wie im Flugzeug feststellen, was in den Sekunden vor, während und nach des Unfalls passiert ist. Die Geräte könnten dem Bericht zufolge mehrere hundert Euro kosten. Vor einer endgültigen Entscheidung aber seien unter anderem noch datenschutzrechtliche Aspekte zu klären. Ja, wie zum Beispiel, zeichnen die dauerhaft auf und kann man dann einfach mal so ein Auto von außen anzapfen und dem ein Aufenthaltsprofil des Autos abzapfen, ohne dass man irgendwas braucht? Oder ist das so ein kleiner putziger Ringpuffer, der rund um ein heftiges Beschleunigungs- bzw. negative Beschleunigungsereignis dann eingefroren wird? Ja, aber hey. So, dann ist FD Spar auch nochmal konkret. Jaus als Expertin der FDP wolle in dem kommenden Jahr mindestens 4 Milliarden Euro bei Sozialleistungen einsparen, nach einem Bericht der Blöd-Zeitung. Schlagen die Fachidioten unter anderem vor, die Zahlungen für das Elterngeld zu kürzen. Auf das von der Koalition geplante Betreuungsgeld sowie die von Arbeitsministerin Censosula geplante Zuschussrente soll verzichtet werden. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Fricker wird mit den Worten zitiert: Deutschland müsse beim Sparen in Europa mit gutem Beispiel vorangehen. Nein, muss Deutschland nicht. Deutschland kriegt noch Geld dafür, wenn es Kredite aufnimmt. Das ist total dämlich zu sagen, wir müssen jetzt aber sparen. Wir wollen ja nicht auch noch Geld bekommen. Na, das ist reiner, purer, dummer, stupider Aktionismus. Der übrigens für die Euro-Schuldenkrise nicht hilft. Im Gegenteil, Herr Fricker. Ah, Fachpolitiker, haha, lustig. So, dann gibt's Schlagrussland, weil die Bundesregierung hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach die weißrussische Polizei mit Schlagstöcken ausgerüstet haben soll. Es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass Schlagstöcke oder ähnliche Ausrüstungsgegenstände in das autoritär regierte Land geliefert worden seien, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin. Er bestätigte aber, dass den weißrussischen Sicherheitsbehörden zwischen 2008 und 2010 Computer, Software und Kameras zur Verfügung gestellt worden seien. Übrigens, ne, nur nochmal für den Hinterkopf, der Bundespolizeichef auf der Liste der Vorwürfe, die da so im Laufe der Zeit gegen ihn ausgebuddelt worden, war ja auch, er hätte irgendwie mit der weißrussischen Polizei kollaboriert, als die schon nicht mehr demokratisch legitimiert war. Jetzt stellt sich raus, ja, das Innenministerium, also eine kleine, unwesentliche Behörde, die überhaupt nichts mit der Regierung zu tun hat, hat den weißrussischen Sicherheitsbehörden alles geliefert, was sie zur Vollüberwachung der Bevölkerung haben wollen könnten. Nur keine Schlagstöcke. Ja, na dann ist ja alles großartig. Na, können wir jetzt sich einfach mal irgendwie an den Kopf packen und die Frage stellen, wie? Was? Und wie war das? Wann war doch gleich da der Abschied von der Demokratur? So, am Dienstag gab es dann den Kringstag. Unionsfraktionsblubber Krings erwartet im Zuge der geplanten Wahlrechtsreform eine Vergrößerung des Bundestages. Das letzte Urteil des Verfassungsgerichts lasse keine andere Möglichkeit, als die Überhangmandate durch eine höhere Zahl an Abgeordneten auszugleichen. Doch, nämlich die einfache Wahl, dass man Überhangmandate schlicht und ergreifend abschafft. Dass man sagt, nee, hier, da gibt's nur bis zu dem Prozentsatz. Und wenn es da halt Direktkandidaten gibt, mehr als es Sitze gibt, tja, Pech. Na, könnte man ja einfach mal machen. Man sagt, wir machen hier eine Liste, die Direktkandidaten dürfen sich da einsortieren. Und wenn es halt mehr Direktkandidaten als Listenplätze gibt, tja, Pech. Aber nein, 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 das geht ja gar nicht, weil da würde die Union ja nicht mehr von profitieren können. Schließlich wolle niemand ein einfaches Mehrheitswahlrecht, wie etwa in Großbritannien. Niemand im Sinne von Herr Krings hat die Stimmen in seinem Kopf befragt und keine davon hat gesagt, ja, ich will. Na, weil der Krings scheint ja sowieso irgendwie so ein paar Verständnisprobleme mehr zu haben. Der CDU-Politiker fügte hinzu, eine Abschaffung der Übergangsmandate sei nicht praktikabel. Vertreter der Bundestagsfraktionen beginnen heute wie am 28. am Dienstag in Berlin mit Verhandlungen über ein neues Wahlrecht. Eine Reform der Regierung aus dem vergangenen Jahr war vom Verfassungsgericht für grundgesetzwidrig erklärt worden. So, kann man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Dann gab es auch am Dienstag Familiensplitte. Die von Bundeskanzlerin Merkel eingesetzte Kommission der Zukunftsexperten schlägt die Einführung eines Familiensplittings vor. Im Abschlussbericht heißt es, künftig solle das gesamte Einkommen bei der Berechnung der Einkommenssteuer durch die Zahl der Familienmitglieder geteilt werden, was dann übrigens wirklich mal eine Familien- und nicht eine Eheförderung wäre. Na, das Ehegattensplitting hatte ich übrigens Blödfug erzählt. Das Ehegattensplitting ist so eine Geschichte, da wird das Einkommen der Ehepartner genommen und durch die zwei Personen, die da üblicherweise an einer Ehe partizipieren, geteilt und dann darauf die Steuern ermittelt, was eben auch wieder die Familien mit deutlichem Ungleichgewicht bei den Einnahmen fördert. Aber eben nicht ganz so direkt wie die Steuerklassen. Na, und jetzt hier Familiensplitting. Kinderreiche Familien würden damit besser gestellt als kinderlose Paare. Klammer auf, wenn die Familie natürlich Hartz IV irgendwo bekommt, dann kann so etwas ja nicht gehen, das kann ja nicht sein, dass bla bla Bullshit bla bla, wobei die Forderungen noch nicht aufgekommen sind, das kommt aber noch, keine Angst. Ne, wäre eine Möglichkeit. Und dann könnte man dann ja begründen, warum man das denn so macht. Und wenn man das dann konsequent macht, dann müsste man da auch nicht irgendwie reinschreiben, ja, das gilt aber nur, wenn die Familienmitglieder irgendwie miteinander verheiratet sind. Also die Erwachsenen. Weil wenn da irgendwer mit den Kindern verheiratet wäre, das wäre nein. Aber hey. Am Mittwoch gab es dann das Elterngeld-BFF-Urteil, weil Ausländer, die sich aus politischen oder humanitären Gründen in Deutschland aufhalten, haben nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Recht auf Elterngeld. Einschränkungen dieses Anspruchs sind nach Auffassung der Karlsruher Richter verfassungswidrig, weil sie gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Bislang ist der Bezug von Elterngeld bei Ausländern an Voraussetzungen geknüpft, wie die Dauer des Aufenthalts oder eine Arbeitsaufnahme. Oder anders ausgedrückt, schon wieder eine Klatsche. Die war aber nicht laut genug, dass man da irgendwie groß in den Medien was von mitbekommen hätte. So, genau. Dann kommen wir in der Wirtschaft an. Da gab es erstmal den Schwafale, weil FDP-Fraktionsblubber, Brüderle, der eine weitere der befürwortet weitere Hilfszahlungen an Griechenland. Nur dann, wenn der für September erwartete Troika-Bericht positiv ausfällt. Herr Blubberle, Ihnen ist schon aufgefallen, dass wenn Griechenland übrigens aus dem Euro gekickt wird, wie Sie es da gerade andeuten, das übrigens nicht gut ist, weil da nämlich fehlgeschlagene Banken gerettet werden müssten. Und wir wissen doch alle, fehlgeschlagene Unternehmen retten geht doch mit der FDP gar nicht. Oh, Fußnote, gilt nicht, wenn die fehlgeschlagenen Unternehmen Banken sind. Ja, ach dann. Na? Wenn darin nicht überzeugend bestätigt werde, dass das Land auf dem richtigen Weg sei, könne man es nicht verantworten, weiter Geld in ein Fass ohne Boden zu geben. Das spart euch tot. Übrigens auch den griechischen Steuereinnahmen überhaupt gar nicht hilft. Auf die Idee kommt Blubberle irgendwie nicht, ne? Weil dieses Totsparen sorgt effektiv dafür, dass die Wirtschaft gerade implodiert ist. Es gibt keine Wirtschaft mehr in Griechenland. Und der Staat kann nichts mehr ausgeben, die Bürger können nichts mehr ausgeben, niemand kann mehr was ausgeben. Wie soll das Land überhaupt jemals aus der Krise wieder rauskommen? Nicht, indem es weiter spart. Ja, man könnte ja vielleicht auch einfach mal so freundlich sein, ein Land wie, sagen wir mal, Deutschland, was sogar noch Geld dafür bekommt, wenn es Schulden aufnimmt, könnte ja Schulden aufnehmen, die dann günstig ließ, ohne Aufschlag von 10% Zinsen an Griechenland weitergeben. Aber nein, wo kämen wir denn hin? Das geht ja nicht. Dann am Samstag hat sich Dummrind auch mal wieder in die Presse gekullert. Der CSU, was ist er doch gleich? Generalsekredödel. Ach nee, also jedenfalls die CSU geht weiter davon aus, dass Griechenland aus der Eurozone ausscheiden wird. Nach seiner Überzeugung führe kein Weg daran vorbei, sagte Generalsekretär Dumbrindt der Zeitung Blöd am Sonntag. Griechenland könne dennoch auch künftig auf die europäische Solidarität bauen. Was denn für eine Solidarität? Die, dass wenn sie sich nicht totsparen, sie auch kein Geld bekommen? Und wenn sie sich totsparen, da immer noch Leute stehen und sagen, ja, aber ihr seid noch nicht tot genug? Dumbrindt. Also der hat sowieso irgendwie, ich weiß nicht, was der in seinen Tee reintut, aber ist nicht gesund. Nach einem geordneten Austritt, den es nicht gibt, es gibt keinen Austritt aus dem Euro. Gar nicht. Null. Kein Weg. Sich also hinzustellen und zu sagen, ja, aber wenn ihr denn den Rechtsweg, den es nicht gibt, einhaltet, dann im nächsten Jahr müsse es einen Marshallplan für den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes geben. Ja, so einen Marshallplan kann man ja jetzt schon mal machen, ne? Gestern hatte sich der griechische Ministerpräsident Samaras bei Bundeskanzlerin Merkel für eine zeitliche Streckung der Spar- und Reformauflagen eingesetzt. Weil nun ja, spart euch tot und wieder aufersteht dann nach 2 Minuten, funktioniert nicht. Die Idee hätte man eigentlich auch schon mal kommen können, wenn man sich mal 1 Minute Gedanken drüber gemacht hätte, aber ja. Die Kanzlerin hatte auf eine Erfüllung der Zusagen beharrt, eine Verlängerung der Fristen aber nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Wie großzügig von ihr. Dann gab es Westertik, Bundesaußenbrüller Westerbrülle, hatte die CSU wegen ihrer Forderungen nach einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone kritisiert. Das Mobbing aus parteipolitischem Kalkül müsse aufhören, sagte Schwafelwelle in Oslo. Es sei falsch, vor dem im September erwarteten Bericht der Troika ohne ausreichende Faktenlage über das Land zu urteilen. Herr Westerfasel, Ihnen ist aufgefallen, dass ein Herr Schwafale sich in die Presse gekullert hat und sinngemäß ähnlich wie der Herr Dummrind verkündet hat, oder wie Pissbeiß ist formuliert, Doofrind. Und ähnlich wie halt der Doofrind verkündet hat, dass es doch nicht geht, weiter Geld an Griechenland zu bezahlen, Fußnote, wenn denn die Troika es so sagt. Ja, die geheiligte Troika, was wären wir nur ohne die geheiligte Troika? Selber denken ist echt böse, ne? Also ich finde den Westerwelle putzig. So, am Sonntag gab es dann das Dummrind-EZ-Böbel. CSU-Generalsekretärin Dobrindt behält seine schrille Tonlage in der EU-Schuldenkrise bei. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, sei wegen seiner Andeutungen zur Einführung einer Zinsobergrenze dabei, in das Geschichtsbuch als der Falschmünzer Europas einzugehen, faselte Doofrind der Blöd am Sonntag. Draghis Vorschlag würde seiner Ansicht nach die Spekulationen gegen einzelne Länder auf die Spitze treiben. Nee, eben gerade nicht. Das ist ja die Idee von Draghi, zu sagen, nee, also mehr als 10% Zinsen kriegt er aber nicht. Wenn ihr mehr als 10% Zinsen haben wollt, dann kommen wir, kaufen die Anleihen und verlangen nur 10% Zinsen, was immer noch gigantisch viel wäre. Na, weil die EZB kann einfach Geld drucken, bis sie umkippt. Übrigens, ja, das macht Inflation potenziell, wenn das Geld dann tatsächlich irgendwo ankäme und nicht in den Banken versickern würde. Aber was damals vor der riesengroßen Inflation, vor der ja Deutsche ganz böse Angst haben müssen, der Fall war eine massive Deflation, also genau das Gegenteil. Aber das haben wir alle irgendwie nicht mitbekommen. Deswegen haben wir alle gemeinsam Angst vor Inflation. Na, aber Inflation, wie gesagt, ist es erst, wenn das Geld auch tatsächlich irgendwo bei den Bürgern ankommt. Und nachdem wir doch alle nicht mehr, auch nur einen einzigen Cent mehr Geld bekommen dürfen, weil wir haben noch Krise, ist die Chance eher gering, dass die Preise entsprechend steigen können, weil das können sie zwar machen, aber dann kann sich niemand mehr irgendwas kaufen und dann geht die Wirtschaft an sich selber zugrunde und realisiert vielleicht irgendwann nochmal, dass Angebot und Nachfrage den Preis regulieren sollen. So, auch am Sonntag gab es dann Hasselendpöbel. Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag Hasselfeld hat sich gegen voreilige Aussagen zum Verbleib Griechenlands in der Eurozone gewandt. Darüber könne nicht jetzt und nicht aus dem Bauch heraus entschieden werden, sagte Frau Hasselfeld der deutschen Presseagentur. Alle Beteiligten täten gut daran, erst den Bericht der sogenannten Troika abzuwarten und die Situation dann anhand der Fakten zu beurteilen. Klar sei aber, dass Athen die von den internationalen Geldgebern festgelegten Bedingungen strikt einhalten müsse, was nicht geht. Spart euch tot und gleichzeitig werdet gigantisch viel größer. Kann nicht funktionieren, Frau Hasseldorf. Aber netter Versuch rumzutrollen. Am Montag hat Doofrind dann geeckt. Der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt steht zunehmend in der Kritik. Wegen seiner umstrittenen Blubberungen zum Austritt Griechenlands aus der Eurozone zieht er sich auch in seiner eigenen Partei Unwillen zu. Der Vizevorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Max Straubinger, warf ihm provinzielles Gemeckere vor. Mit einer abgewerteten Währung wie der Drachme könne sich das Land keine Einfuhren mehr leisten, auch nicht aus Deutschland und irgendwie müssen wir ja hier Exportweltmeister bleiben. Es kann doch nicht sein, dass... Mal davon abgesehen, ja, die Exporte stürzen gerade in sich zusammen, weil, wenn alle sparen, kann niemand mehr etwas kaufen. Aber auf die Idee könnte man auch mal kommen, vor allen Dingen, weil ja Sparen nicht sparen, sondern Ausgaben nicht tätigen ist. Da landet ja nicht irgendwo ein Haufen Geld auf einem Haufen. Aber ey. So, dann gab es den Steuerdatieb. Nach dem Verkauf von Steuerdaten Deutscher Bank Kunden an die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen ist ein mutmaßlicher Täter in der Schweiz verhaftet worden. Möglicherweise betroffene Kunden seien von der Schweizer Privatbank Julius Bär vorgewarnt worden, hieß es im Schweizer Medienberichten. Die Bank bestätigte den Datenklau und die Verhaftung eines Mitarbeiters in Züricher Bankerkreisen. Hieß es, die Schweizer Geldinstitute hätten ihre Kontrollmechanismen in letzter Zeit wegen des wiederholten Ankaufs von Steuer-CDs durch deutsche Fahnder verschärft. Weil Datenhehlerei kann man ja nicht gutheißen. Ich weiß nur nicht mehr, welches Bundesland das war, wo Datenhehlerei tatsächlich zu einem Straftatbestand in Deutschland werden soll. So, aber hey. Dann trübte die IFO, die Geschäftserwartungen der deutschen Unternehmen haben sich weiter eingetrübt. Wie das IFO-Institut in München mitteilte, sank der maßgebliche Index, der so wertlos ist wie eben kein kleines Steak, den vierten Monat in Folge auf nun 102,3 Punkte. Betroffen sind der Groß- und Einzelhandel sowie Dienstleister. Erstmals seit 3 Jahren sind auch die Erwartungen an das Exportgeschäft negativ. Ja, ach, wenn alle sparen, dann kann niemand mehr etwas kaufen. Und wenn die gesamte Eurozone sich brav an die Vorgaben von Madame Non hält und überhaupt kein Geld mehr ausgibt, dann kommt auch kein Geld nach Deutschland rein, weil wie soll es dahin kommen, wenn es nicht aus dem Land rausgeht, aus dem es kommt? Wohin soll man denn exportieren, wenn niemand mehr Geld ausgibt? Also mal ganz davon abgesehen, dass das ein wirklich wirksamer Mechanismus ist, um die Weltwirtschaft komplett anzuhalten. Also immer vorausgesetzt, es finden nicht irgendwo anders dann gigantische Mehrausgaben und Einnahmen statt. Und dann gab es Schweikelrind. Kanzlerin Agenda Merkel will die umstrittenen Äußerungen von CSU-Generalsekretär Alexander Dumrind zum Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone nicht weiter bewerten. Merkel habe die europäische Verantwortung aller im In- und Ausland angemahnt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Er verwies darauf, dass alle Partner, die diese Bundesregierung tragen, von derselben Grundlage ausgingen. Da habe ich ganz ehrlich Zweifel dran. Alternativ sagt, dass Merkel, ja, sie will auch, dass Griechenland aus dem Euro rausgekickt wird, und zwar zack, zack. Und sie bezahlt persönlich von ihrem Privatvermögen, was im Zweifelsfall gerade nicht groß genug ist, die Rettung sämtlicher Banken, die daran dann zugrunde gehen. Viel Spaß. Privatinsolvenz hatte ich übrigens schon mal angedroht, gibt's da nicht, ne? So, am Dienstag gab es eine NRW-Anzeige, weil wegen des Kaufs von Daten mutmaßlicher Steuerhinterzieher hat ein Schweizer Rechtsanwalt Strafanzeige gegen den nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter Borjans eingereicht. Wie die Zeitung Tribune de Genève und Le Matin melden, ging die Anzeige bereits am vergangenen Freitag bei der Schweizer Generalstaatsanwaltschaft ein. Der Rechtsanwalt begründete sein Vorgehen damit, dass Walter Borjans in einer Fernsehsendung angekündigt habe, weiter gegen Gesetze seines Landes zu verstoßen. Wenn es denn, da kenne ich mich mit den Schweizer Gesetzen nicht genug aus, aber wenn es denn tatsächlich Gesetze gibt, die der Walter Borjans da verletzt, dann ist das völlig gerechtfertigt, dass er angezeigt wird. Wahrscheinlich wird er allerdings nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber man kann ja einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es da Leute gibt, die da juristisch nicht glücklich sind mit. Am Mittwoch gab es in Sparchenland, das neue griechische Sparpaket ist nämlich nach Regierungsangaben fertig. Das Sparprogramm stehe, sagte der griechische Finanzminister Ioannis nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Antonis Samaras. Das Programm soll morgen den drei Parteivorsitzenden der griechischen Koalitionsregierung präsentiert werden. Details zum Vorhaben nannte der Dings nicht. Es soll rund 11,5 Milliarden Euro einbringen. Nein, wird es nicht. Selbst der Verkauf des Tafelsilbers bringt ja kein Geld ein, weil niemand will das Tafelsilber von Griechenland haben. Aber sparen koste es, was es wolle. Ja, ihr wollt noch weiter in der Krise versinken, aber das ist ja genau das, was Merkel haben will. Von daher wird genau das jetzt auch kommen. Danke, Merkel. So, gestern gab es dann den Euro-Export, weil wegen der Euro-Krise ist der Export deutscher Produkte nach Portugal, Spanien, Griechenland und Italien eingebrochen. Ja, das sind die Länder, die jetzt sparen, koste es, was es wolle. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, war der Rückgang in Portugal mit mehr als 14% im ersten Halbjahr besonders stark. Dagegen legten die Geschäfte mit Frankreich und den Niederlanden um rund 4% zu, was eben nicht ausreicht. Auch die starke Nachfrage aus Übersee und Osteuropa glich die Exportschwäche in der Eurozone aus. Insgesamt stiegen die Ausfuhren um 4,8% auf gut 550 Milliarden Euro. Natürlich, wenn alle sparen, dann kann niemand Geld ausgeben. Kann man auch irgendwann mal drauf kommen. Dann gibt's Chinoidruck. Merkel ist ja gerade in China und hat das Thema Menschenrechte aber mal komplett überhaupt nicht auf dem Radar. Und China hat jetzt Europa und Deutschland zu mehr Tempo bei der Rettung des Euro aufgefordert. Sein Vertrauen in die Eurozone sei nach einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel etwas gestärkt, versicherte der chinesische Premierminister Wen Jiabao. Doch die Umsetzung der Rettungspläne komme nicht sehr zügig voran. Am Rand der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Peking wurden Wirtschaftsverträge mit einem Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Ja, ach. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Ja, nach 40 Minuten ist das auch wirklich angezeigt. In der Musikecke wohnt aus dem Podsafe Music Network von Dan from Vanton, die mal eine Band waren. Ich weiß nicht, ob es die inzwischen noch gibt, nachdem jetzt allerdings alle Titel im Podsafe Music Network ihren Bandnamen umgeändert haben. Wohnt da jedenfalls der Titel Orchard of Mines, oder wie man den richtig ausspricht. In 3 Minuten 54 gibt es den auf die Ohren. ID 3 Text hat die Datei nicht. Deswegen kann ich euch nur sagen, ich meine, dass irgendwie im Dateinamen was von Globus steht. Könnte eventuell das Album sein. Steht aber nicht in den ID 3 Text drin. Gefunden habe ich das Ganze, wie gesagt, im Podsafe Music Network. Und gefolgt ist das dann hier vom Süßstoff vom 11. August. Der konservative Homo In 3 Minuten 57 kriegt er den dann noch auf die Ohren, den Herrn Süß. Der dann demnächst täglich irgendwie nächste Woche, glaube ich, auch wieder aus dem Urlaub zurück sein darf. Nachdem er zumindest auf der Webseite die Wochen im Aufzug verbracht hat. Ich glaube nicht, dass er das wirklich hat. So, genau. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, weil ihr der Meinung seid, ich hätte irgendwie Informationen falsch dargestellt oder meine Meinung wäre nicht die eure, könnt ihr das gerne tun, indem ihr zum Beispiel eine E-Mail korrekt frankiert an compiblog@gmail.com verschickt, einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comporte 335 Teil 2 eintragen könnt. Den muss ich dann allerdings erst noch freigeben, bevor der offiziell zu sehen ist. Oder ihr könntet natürlich auch einen Tweet @compot adressieren. Oder mich mit einer Rezension im iTunes bewerfen. So, genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Orchard of Minds von Dan From Venton und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Don't hate this ground with the color of the past. Are the sounds in bloom with you? 'Cause you seem like an orchard of minds. Just take one step at a time.
Bayern 2, grenzenlos hören. Süßstoff der Woche. Die Christoph-Süß-Kolumne, immer samstags ab 9 Uhr in Orange.
König Ludwig II. Von Bayern war es, der Modeerschöpfer Rudolf Mooshammer war es und auch der Volksschauspieler Walter Sedlmayr war es. Konservativ. Ja, und auch schwul, aber das waren damals noch andere Zeiten. Heute hat selbst die Union erkannt, Homo ist kein Problem und die Homo-Ehe auch nicht. Warum? Nun, nächstes Jahr wird gewählt. Und der selber schwule CDU-Abgeordnete Stefan Kaufmann sieht Potenzial.
Wir werden Wahlen in Zukunft auch nicht nur auf dem Land gewinnen, sondern wir müssen Wahlen auch in Städten gewinnen.
Aha. Die Schwulen und Lesben sollen jetzt also Union wählen. Und da sich Nämliche in Metropolen ballen, muss man die Homos dort abholen, wo sie sich befinden. Gut, warum nicht? Immerhin würde das Bundesverfassungsgericht die Gleichstellung wohl sowieso demnächst herbeidiktieren. Da mal in der Politik eine Nasenlänge voraus zu sein, gute Sache. Denn um was geht's denn in der Ehe überhaupt? Die kindliche Familienministerin Schröder weiß es.
Ehe heißt, dass zwei Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen und ja sowohl in guten wie in schlechten Zeiten, also sowohl Rechte als auch Pflichten eingehen. Das halte ich schon für etwas, was staatlich unterstützenswert ist.
Na also, immerhin haben wir ja auch schon das Jahr 2012 und das Land, in dem wir leben, heißt nicht Russland oder Iran oder so. Also ein bisschen langweilig das Ganze. Wäre da nicht so jemand wie der CSU-Mann Norbert Geis?
Sie können niemals eine Ehe gleichstellen mit der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft. Das entspricht überhaupt nicht unserer Tradition.
Aha, das geht nicht, weil es nicht immer schon so war. Denn nur was immer schon so war, kann auch weiter so sein. Das ist eine veränderungsresistente Weltsicht.
Man versteht unter Ehe eben eine Verbindung zwischen Mann und Frau.
Das versteht Mann da also drunter. Aha. Und was versteht Frau? Ja, vermutlich gar nichts, gell? Die putzt. Sie meinen, ich würde die intellektuelle Durchdringungsfähigkeit von Herrn Geis jetzt sträflich unterschätzen? Ich bin mir nicht so sicher. Hören wir mal, was Herr Geis glaubt, warum manche Männer schwul und manche Frauen lesbisch sind.
Diese Verbindung als Verbindung kann ja keine Kinder hervorbringen. Das wollen die auch gar nicht. Das wären sie ja nicht in einer lesbischen oder in einer schwulen Lebensgemeinschaft.
Man könnte den Herrn Geis jetzt mit Erläuterungen bedröhnen, aber ich denke, das kann man auch bleiben lassen. Wenn er es jetzt nicht verstanden hat, dann wird's nichts mehr. Und für ihn ist und bleibt die Ehe der Ort der Reproduktion. Und das war's.
Also die Privilegierung der Ehe wird damit begründet, dass sie die Generationenfolge sichert, vom Prinzip her. Das kann natürlich die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft auf der Natur der Sache heraus nicht.
Aber also viele schwule und lesbische Paare haben ebenfalls Kinder.
Ja gut, also das haben sie aber woanders her, die haben sie nicht von sich aus, das wissen wir ja. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren.
Das ist so herrlich falsch, schon deswegen, weil ja Homopaare den Hetenpaaren beim Adoptionsrecht noch nicht gleichgestellt sind und deswegen wohl in den meisten Fällen die Kinder durchaus von sich aus haben. Ich finde es schön, dass es solche wie den Herrn Geis noch gibt. Vermutlich aber wird man ihn bald unter Schutz stellen müssen, weil er halt ein so seltenes Exemplar darstellt. Wenn das demnächst von irgendjemandem gefordert wird, bin ich dafür. Schönes Wochenende.